Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunft Familienunternehmen. Mein Name ist Nadine Kammerlander und ich leite das Institut für Familienunternehmen und Mittelstand an der WHU. Heute sprechen wir über das Thema Stiften. Was sollten Familienunternehmer wissen, wenn sie vorhaben, eine Stiftung zu gründen? Wie kann er oder sie sicherstellen, dass der Wunsch, etwas Bleibendes zu hinterlassen, realisiert wird? Was muss er oder sie über die Reformen des Gemeinnützigkeitsrechts und des Stiftungsrechts wissen? Dazu spreche ich mit Lara Pichula von EY, die Expertin für Stiftungs- und Gemeinnützigkeitsrechts in Heilbronn ist. Mein anderer Gast ist Dr. Manfred Wittenstein, Aufsichtsratschef der Wittenstein SE und Vorsitzender des Kuratoriums der Wittenstein Stiftung.
Wir beschäftigen uns mit der Transformation unserer Gesellschaft insgesamt, Transformation unserer Technologien und so weiter. Und das ist ein Themenfeld, das jetzt nicht in einem Silo-Denken erarbeitet werden kann, sondern das muss im Dialog mit möglichst unterschiedlichen Persönlichkeiten eben auf den Weg gebracht werden, angestoßen werden.
Und bei dem Gespräch mit Dr. Manfred Wittenstein dabei ist außerdem der Geschäftsführer der Wittenstein Stiftung, Dr. Sascha von Berchem. Aber los geht es mit unserer EY-Stiftungsexpertin Lara Pichula. Hallo, Frau Pichula.
Hallo, Frau Professor Kammerlander.
Frau Pichula, Stiften liegt im Trend. Aktuell gibt es rund 24.000 Stiftungen in Deutschland. Mehr als 700 haben sich allein im Jahr 2020 angemeldet. So viele wie seit 10 Jahren nicht mehr. Wie kommt das? Haben Sie da eine Erklärung für?
Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Unternehmer haben zum Beispiel oft keine Nachfolger oder keine geeigneten Nachfolger für ihre Unternehmen und bringen so ihr Unternehmen in eine Familienstiftung ein. Aber mehr als 90% von den Stiftungen sind auch gemeinnützige Stiftungen. Das heißt, dass Menschen ganz nachhaltig gemeinnützige Zwecke verfolgen wollen, zum Beispiel Bildung oder Kunst, Wissenschaft oder jetzt auch Ortsverschönerung.
Insbesondere für Familienunternehmen spielt das Thema Nachhaltigkeit ja eine wichtige Rolle. Sie haben die zukünftigen Generationen ihrer Familie im Blick und wollen sie und das Unternehmen langfristig absichern. Worauf ist denn zu achten, wenn es um die Gründung einer Stiftung geht?
Zum einen kommt es darauf an, was man in dieser Stiftung machen möchte. Da kommt es auch dann darauf an, welches Vermögen in die Stiftung rein soll, ob man auch die Familie versorgen möchte oder ob man eher gemeinnützig tätig sein möchte. Überlegen sollte man sich auch, wie die Stiftung finanziert werden soll auf Dauer. Und ganz wichtig ist auch, sich vorher eventuell mit der Familie abzustimmen und zu überlegen auch, wenn man eine Stiftung gründet, wer die Stiftung dann über die nächsten Jahre oder Generationen auch leiten und führen soll.
Welche Rechtsformen bieten sich denn an bei der Stiftungsgründung?
Auch da gibt es unterschiedliche Rechtsformen beziehungsweise auch unterschiedliche Formen von Stiftungen. Das eine ist die sogenannte Ewigkeitsstiftung, die klassische Stiftung, in die das Vermögen für immer reingeht, die sich dann auch aus den Erträgen nährt. Denn zu überlegen wäre aber auch eine Verbrauchsstiftung, wenn das Vermögen, was in die Stiftung reingeht, verbraucht werden soll oder darf. Gerade vor dem Hintergrund, dass Erträge jetzt vielleicht auch schwieriger generiert werden können. In Frage kommt aber auch, wenn man eben gemeinnützig tätig sein möchte, eine gemeinnützige Stiftung oder zunehmend dann auch eine GmbH, eine sogenannte gemeinnützige GmbH.
Wie finanzieren sich denn Stiftungen? Ich nehme an, da gibt es wahrscheinlich auch eine Unzahl von Möglichkeiten.
Genau, das kann auch ganz unterschiedlich sein. Zum einen kann Vermögen in die Stiftung reingegeben werden, Wertpapiere oder Gebäude, die vermietet werden. Es kann aber auch sein, dass die Stiftungen operativ tätig sind, zum Beispiel im Bildungsbereich tatsächlich Bildungsangebote auch haben, die dann kostenpflichtig sind. Ganz oft finanzieren sich gemeinnützige Stiftungen insbesondere, aber auch über Spenden.
Wenn man jetzt diese ganzen Formen Familienstiftung, gemeinnützige Stiftung, gemeinnützige GmbH betrachtet, welche Vor- und Nachteile sind denn da bei der Entscheidung zu berücksichtigen?
Also eine gemeinnützige GmbH zum Beispiel ist eine ganz gängige Rechtsform mit der GmbH, die viele auch schon kennen, die auch mit einem Startkapital von 25.000 Euro schneller realisierbar ist als möglicherweise eine Stiftung. Die gemeinnützige GmbH ist weitestgehend auch von Steuern befreit und kann eben auch Spenden entgegennehmen, die dann die jeweiligen Spender auch bei der Einkommensteuer berücksichtigen können. Eine Stiftung dagegen ist auch eher auf Dauer angelegt. Das kann ein Vor- oder Nachteil sein, dass der Wille des Stifters auf lange Dauer gesichert werden soll. Ich rede jetzt von gemeinnützigen Stiftungen. Die Stiftung braucht auch je nach Bundesland auch ein Mindestkapital von 1 bis 200.000 Euro als Startkapital sozusagen. Ist ebenso weitgehend auch von den Steuern befreit, kann auch ebenso Spenden entgegennehmen. Und auch das wieder kann als Vor- oder Nachteil gesehen werden. Stiftungen unterliegen der Stiftungsaufsicht. Das heißt, die Stiftungsbehörden möchten regelmäßig Unterlagen der Stiftung sehen, beziehungsweise müssen auch eingebunden werden bei bestimmten Änderungen bei der Stiftung. Was natürlich auch in Frage kommt, ist die Familienstiftung, die dann nicht steuerbefreit ist, in der aber dann das Vermögen zum Beispiel auch für die Familie gesammelt werden kann über mehrere Generationen und dann auch die Familie versorgt werden kann mit den Erträgen.
Die Gemeinnützigkeit ist natürlich vor allem steuerlich attraktiv. Aber was kann denn die Gemeinnützigkeit gefährden? Gibt es da irgendwelche besonderen Risiken? Und können Sie uns vielleicht an Beispielen aufzeigen, worauf besonders zu achten ist?
Die Gemeinnützigkeit kann insbesondere dadurch gefährdet werden, dass zum Beispiel Verwaltungskosten zu hoch sind. Das heißt, mehr der Spendengelder für Verwaltung ausgegeben wird als für die gemeinnützigen Zwecke. Aber auch durch zu hohe Vergütungen, zum Beispiel an die Vorstände oder Geschäftsführer, aber auch bei dem Einkauf von Dienstleistungen oder Sachen einfach zu hohe Vergütungen gezahlt werden. Was auch die Gemeinnützigkeit gefährden kann, ist die nicht zeitnahe Mittelverwendung. Das heißt, wenn Mittel nicht innerhalb von 2 Jahren verwendet werden oder wenn die gemeinnützige Organisation tatsächlich gar nicht gemeinnützig tätig ist. Ein ganz berühmter Fall war ATTAC, wo eine Organisation einfach allgemein politisch tätig war und die Finanzbehörden im Nachhinein gesagt haben, das ist gar keine gemeinnützige Tätigkeit. Was auch oft verkannt wird, sind wirtschaftliche Geschäftsbetriebe, zum Beispiel wenn Speisen oder Getränke auch in größeren Mengen verkauft werden auf Festen oder bei Veranstaltungen, zum Beispiel der Eintritt nur gegen die Entrichtung einer Spende möglich ist, tatsächlich also Eintritt ist, da gibt es ganz oft einfach auch Missverständnisse oder das wird dann oft auch verkannt.
Die aktuellen Reformen des Gemeinnützigkeitsrechts und des Stiftungsrechts werden ja mehrheitlich begrüßt. Wie sieht das Ihrer Ansicht nach aus? Ist das ein großer Wurf und welche Neuerungen sind besonders hervorzuheben?
Also insgesamt wurde das Gemeinnützigkeitsrecht in einigen Teilen vereinfacht, einfach handhabbar gemacht. Ein zentraler Punkt ist zum Beispiel das neue Zuwendungsempfängerregister, in das sich die Organisationen eintragen lassen können und müssen. Das ist auch für ausländische Organisationen innerhalb der EU möglich. Das vereinfacht dann auch den Spendenabzug. Ein weiterer wichtiger Punkt ist auch, dass weitere Zwecke nun aufgenommen wurden als gemeinnützig, zum Beispiel Klimaschutz oder Ortsverschönerung, aber auch die Versorgung und Verpflegung von Flüchtlingen.
Und wie sieht es aus mit der Stiftungsrechtsreform?
Auch bei der Stiftungsrechtsreform haben wir wesentliche Änderungen. Insbesondere wurde das gesamte Stiftungsrecht, was vorher in verschiedenen Landesgesetzen verstreut war, jetzt im BGB einheitlich zusammengefasst. Es soll zukünftig auch ab 2022 ein Stiftungsregister geben, ein zentrales, in dem eben auch die Vertretungsregelungen ersichtlich sind oder Satzungen hinterlegt sind.
Also insgesamt bringen die Neuerungen auch mehr Flexibilität für bestehende und neue Stiftungen. Was es insgesamt für angehende und bereits bestehende Stifterinnen und Stifter wohl leichter machen wird. Vielen Dank, Lara Pichula, für Ihre Hinweise.
Sehr gern.
Und jetzt werden Sie einen Familienunternehmer und Stifter kennenlernen, der schon mit einigen kleinen Stiftungen erste Erfahrungen sammeln konnte und gerade im letzten Jahr die gemeinnützige Wittenstein-Stiftung ins Leben gerufen hat. Dr. Manfred Wittenstein, Aufsichtsratsvorsitzender des Familienunternehmens Wittenstein SE. Zur Einführung hier unser Infoblog.
Aus dem elterlichen Nähmaschinenbetrieb de Witter hat Dr. Manfred Wittenstein im Laufe der vergangenen Jahrzehnte mit der Wittenstein SE ein international führendes Unternehmen für mechatronische Antriebssysteme geschaffen. Heute sind Aktionäre und Familie deckungsgleich und der unternehmerische Wille der Familie richtungsweisend für Vision und Mission des Unternehmens, ebenso wie für die Wittenstein Stiftung, die Mitte letzten Jahres gegründet wurde. Geschäftsführer ist Dr. Sascha von Berchem, der seit mehr als 15 Jahren in der zentralen Konzernleitung der Wittenstein SE tätig ist. Der 79-jährige Stifter Dr. Manfred Wittenstein, Aufsichtsratsvorsitzender des Konzerns, hat auch den Vorsitz im Kuratorium übernommen. Hier wird unter anderem die Strategie der Stiftung festgelegt. Vor allem über fruchtbare Dialoge und ein aktives gesellschaftliches Miteinander will Manfred Wittenstein Bildung und Erziehung und Wissenschaft und Forschung fördern. Die Stiftung finanziert sich über eine Vorzugsdividende, die einen Grundstock von jährlich mindestens 300.000 Euro sicherstellt. Hinzu kommt die Dividende, die auf 10% stimmrechtslose Vorzugsaktien der Wittenstein SE gezahlt wird.
Und jetzt spreche ich mit dem Unternehmer und Stifter Dr. Manfred Wittenstein. Willkommen in unserem Podcast.
Hallo, einen schönen guten Tag, Frau Kammerlander.
Sie haben auch Dr. Sascha von Berchem mitgebracht, den Geschäftsführer Ihrer neuen Stiftung. Hallo, Herr von Berchem.
Ich grüße Sie. Danke.
Herr Wittenstein, was hat Sie jetzt motiviert, eine gemeinnützige Stiftung zu gründen? Was möchten Sie damit erreichen?
Oder eine einfache Frage, die man sehr komplex beantworten könnte. Ich möchte es vielleicht so beantworten. Einerseits ist es ein Ergebnis unserer Unternehmensphilosophie, die da lautet, unter anderem Erhalt der Lebensgrundlage zukünftiger Generationen. Es ist natürlich auch meine Lebenserfahrung, dass ich festgestellt habe, dass man in Netzwerken viel erfolgreicher ist, als wenn man Einzelkämpfer ist. Und meine ganz persönliche Erfahrung der ganzheitlichen Sichtweise eines Unternehmers, der eben nicht nur darauf aus ist, Geld zu verdienen, sondern der auch eine Verpflichtung hat seinen Mitarbeitern, seiner Gesellschaft, seinem Umfeld. Und das ist eine lange Geschichte bei mir, die geht bestimmt schon 20, 25 Jahre zurück und hat eben eine Historie, die ich vielleicht noch näher erklären kann, warum das so gekommen ist.
Wie wichtig war denn die Einbindung Ihrer Familie bei dem Projekt?
Ja, das ist eine ganz wichtige Entscheidung, weil Sie wissen ja, eine Stiftung und gerade auch eine gemeinnützige Stiftung ist ja nicht eine Sache, die man mal heute macht und morgen wieder abschafft, sondern ist die Stiftung hat einen langfristigen Charakter. Und diese Stiftung ist eine Stiftung unserer Familie, also musste ich natürlich auch alle Familienmitglieder oder die wesentlichen Familienmitglieder fragen, wollt ihr das überhaupt? Wollt ihr verzichten auf Aktienkapital, auf Vermögen? Und wollt ihr diese Stiftung dann auch weiter begleiten? Denn es ist eine Stiftung der Familie. Und insofern sind wir natürlich daran interessiert, dass die Familie auch noch in 10, 20 Jahren dort mitwirkt.
Und wenn man sich jetzt Ihre Stiftungswebseite anschaut, dann erkennt man, Sie haben mit Dialogformaten und tollen Rednern wie dem Ex-IFO-Chef Hans-Werner Sinn und dem Gründer des Potsdamer Instituts für Klimaforschung Hans-Joachim Schellenhuber schon in der Vergangenheit Hochkaräter für Veranstaltungen gewinnen können. Warum jetzt dieses Format? Wer redet dort mit wem?
Gut, wir haben ein Format gewählt in der Stiftung. Es gibt verschiedene Formate. Das Format, das Sie jetzt hier ansprechen, das ist ein Dialogformat vor dem Hintergrund, dass wir uns ja mit Zukunft beschäftigen. Wir beschäftigen uns mit der Transformation unserer Gesellschaft, insgesamt Transformation unserer Technologien und so weiter. Und das ist ein Themenfeld, das jetzt nicht in einem Silo-Denken erarbeitet werden kann, sondern das muss im Dialog mit möglichst unterschiedlichen Persönlichkeiten eben auf den Weg gebracht werden, angestoßen werden. Und wir wollen das auf der einen Seite dadurch erreichen, dass wir eben die Wissenschaft fragen, weil wir wollen ja vernunftbasierte Entscheidungen treffen. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch den Praktiker fragen, so dass wir nicht einfach nur ich wünsche mir was haben, sondern dass wir etwas umsetzen können für die Zukunft, das auch belastbar ist, das nachhaltig ist. Und insofern haben wir ein Format versucht zu finden, das nicht ex cathedra sozusagen sich darstellt, sondern mehr eine Erkundungsfahrt in die Zukunft ist. Weil Zukunft, wie Sie wissen, kann nicht gewusst werden, aber man kann an der Zukunft arbeiten.
Sie haben jetzt gerade schon erwähnt, auch wen Sie aus der Wissenschaft einladen, aber wen aus der Gesellschaft laden Sie denn ein?
Die Einladung, die wir, also es ist ein Format, in dem wir natürlich ganz bewusst auch unsere Zuhörer aussuchen zu bestimmten Themen, damit wir noch mehr Wirkung haben. Also wir haben zum Beispiel bei der letzten Vorstellung, die Sie angesprochen haben, haben wir die Bürgermeister eingeladen und Gemeinderäte, weil sie sich ja auch sehr an prominenter Stelle mit dem Thema Klima auseinandersetzen müssen. Und die Teilnehmer, die können natürlich über Fragen im Podcast, also nicht Podcast, sondern in unserer Veranstaltung, können sie über Fragen sich einbringen. Und die Fragen sind teilweise, muss ich sagen, spannend, hat sich das letzte Mal gezeigt. Und wir wollen auch nicht nur Fragen von ganz bestimmten Personen, sondern wir wollen möglichst Fragen aus der Breite der Gesellschaft haben. Natürlich immer mit dem Schwerpunkt, wie gesagt, mal ist Gemeinderat, mal sind es vielleicht die Unternehmer, mal ist es die Gesellschaft insgesamt.
Und jetzt einmal zu dem wichtigen Thema Finanzen. Sie haben eine Grundsicherung der Stiftung dadurch sichergestellt, dass Sie persönlich der Stiftung 10% des Aktienkapitals Ihrer Firma als Vorzugsaktien gegeben haben. Das heißt also als Aktien ohne Stimmrecht. Und zusätzlich gibt es garantiert 300.000 Euro, die als Vorzugsdividende, also als gesicherte Mittel zur Verfügung stehen. Warum diese Konstruktion?
Also mal grundsätzlich, ich habe ja schon etliche Stiftungen gegründet, schon vor 25 Jahren die erste Stiftung. Das waren alles kapitalbasierte oder im Wesentlichen kapitalbasiert oder projektfinanzierte Stiftungen. Ich habe immer wieder gesehen, es ist gar nicht so einfach, wenn man nachhaltig etwas bewirken will, auf diese Art und Weise vielleicht Stärke zu entwickeln. Und deswegen habe ich gesagt, wenn ich etwas in der Zukunft mache, dann muss eine Stiftung auch wachsen können, deswegen Teilhabe am Produktivkapital und nicht an einem Kapitalstock. Und andererseits, und deswegen eben die Vorzugsaktien. Andererseits sollte die Stiftung jetzt nicht über die Firma bestimmen, was die Firma zu tun hat. Deswegen habe ich dieses Stimmrecht, das natürlich einer Stiftung zusteht, prinzipiell abgekauft über die Vorzugsdividende. Also über die Vorzugsdividende wird verhindert, dass die Stiftung jetzt Einfluss nimmt auf das Geschäft des Unternehmens. Das finde ich sehr vernünftig. Andererseits haben wir mit der Grundfinanzierung den Kapital oder den Kostenblock für die Grundstruktur der Stiftung garantiert. Also wir können mit dieser Vorzugsdividende, können wir unsere Verwaltung finanzieren, wir können einige Projekte finanzieren und wenn es dem Unternehmen gut geht, und da gehen wir ja davon aus, dann wird die Stiftung mehr Geld zur Verfügung haben. Je mehr wir ausschütten als Aktionäre, umso mehr gewinnt auch dann die Stiftung. Und ich glaube, das ist eine sehr zukunftsfähige Lösung, wo man tatsächlich auch teilhaben kann am Dialog, am gesellschaftlichen Dialog in der Region, über die Region hinaus. Und ja, das ist der Grund für diese Konstruktion, die eben das Ergebnis auch einer 25-jährigen Erfahrung ist.
Herr Wittenstein, Sie haben uns im Vorgespräch beschrieben, dass ein geeigneter Geschäftsführer, hier Herr Dr. von Berchem, von ganz zentraler Bedeutung für Sie war, um die Stiftung ins Leben zu rufen. Außerdem laden Sie Hochkaräter zu Ihren Veranstaltungen ein und haben Hochkaräter wie Ex-Vorstände aus Industrie und Wirtschaft auch in Ihrem Kuratorium. Warum?
Nun, unser Ziel ist es natürlich, die Menschen mitzunehmen in unserer Region. Wir wollen aber nicht nur in der Region wirken, wir wollen über die Region hinaus wirken. Und wenn Sie das wollen, wenn das ihr Ziel ist, dann müssen sie mit Streite haben, die auch eine Reichweite haben, die eine Wirkung haben, die einen Tiefblick haben. Und das ist der Grund, dass wir ein Kuratorium zusammengestellt haben, das vielleicht diesen Ansprüchen gerecht wird. Wir werden es natürlich sehen. Wir sind da noch jung. Aber ich glaube, wir können da guten Mutes sein auf dem Weg der weiteren Entwicklung unserer Stiftung. Und ich kann auch nur sagen, dass das überhaupt möglich ist, ist wiederum das Ergebnis dessen, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Ich bin ein leidenschaftlicher Netzwerker. Ich habe kein, also ich bin nicht derjenige, der das Wissen gepachtet hat, sondern ich freue mich immer, wenn ich Wissen teile. Das ist eine nicht nur geteilte Freude, sondern das doppelte Freude. Das ist immer schon meine Haltung gewesen. Und insofern ist das Kuratorium in seiner heutigen Zusammensetzung auch ein Ergebnis dieser langen Netzwerkaktivitäten.
Herr von Berchem, zu den Hochkarätern gehört ja auch die Familie Wittenstein. Auch die Tochter Dr. Anna-Katharina Wittenstein mit ihrem internationalen Hintergrund als Top-Managerin und Vorständin. Was bedeutet dieses Engagement der Familie für Sie als Geschäftsführer?
Nun, die Wittensteiner See ist ein Familienunternehmen und der unternehmerische Wille der Familie ist als vor dem Hintergrund natürlich richtungsweisend für die Vision und auch die Mission des Unternehmens. Und für mich ist es extrem wichtig zu wissen, dass die Familie Wittenstein insgesamt hinter dem Engagement steht. Und nur so kann ich auch die Verantwortung tatsächlich übernehmen und auch dann ausleben.
Herr von Berchem, die Stiftung wurde ja erst letztes Jahr gegründet. Wie kommt es, dass Sie schon jetzt eine hochklassige Veranstaltung mit einem international bekannten Fotografen zum Thema Outer Space auf die Beine stellen konnten? Und was haben Sie vielleicht auch als nächstes vor?
Also die Veranstaltung Outer Space V2 hat die Stiftung sozusagen teilgeerbt. Also dieser Zug war schon unterwegs, bevor die Stiftung gegründet wurde. Also das war für uns ein dankbares Event, das wir dann im Gewand der Stiftung eben zeigen konnten und uns einbringen konnten. Allerdings, wie Sie sagen, neben Outer Space V2 hatten wir ja auch schon eine Enter the Future Veranstaltung im November. Aktuell treffen sich das Kuratorium der Stiftung mit weiteren Familienmitgliedern und der Geschäftsstelle zu einem Strategieworkshop, wo dann eben für die Stiftung fundamentale Linien für die kommenden Jahre erarbeitet und definiert werden. Da geht es nicht nur um inhaltliche, fachliche Linien, sondern auch um die Frage nach den passenden Formaten. Eines allerdings kann man sagen, wir haben im 27. April diesen Jahres unsere vierte Enter the Future Veranstaltung, haben dazu auch schon zwei Top-Referenten gewonnen. Es wird da thematisch an der Veranstaltung um den Themenkomplex China, Asien versus Europa gehen mit all den geopolitischen Spannungen, Systemwettbewerb, geoökonomische Fragen, einschließlich unterschiedlicher Zukunftsleitbilder, Gesellschaftsmenschenbilder. Also hier sind wir noch in Gesprächen, werden die Veranstaltung demnächst ankündigen und bewerben. Und auch hier schauen Sie bei uns auf die Homepage, dann sind Sie da am Ball.
Ich habe gehört, Sie planen auch Nobelpreisträger als Redner einzuladen, Herr Wittenstein. Das hört sich nach hoher Professionalität und einem hohen Niveau an. Ist das Teil der Strategie Ihrer Stiftung?
Das ist auf jeden Fall Teil unserer Strategie. Wir wollen ja an der Spitze der Diskussion und der Transformation uns bewegen. Und da sind Nobelpreisträger uns natürlich sehr willkommen. Aber das werden wir nicht heute schaffen. Wir müssen da erstmal die Voraussetzungen weiterentwickeln, so wie wir es ja schon in der Vergangenheit gemacht haben, damit die Sichtbarkeit gegeben ist. Wir wollen nicht Unsicherheit schaffen, sondern wir wollen eigentlich durch diesen Dialog, durch den Austausch, durch alle unsere Aktivitäten eigentlich den Menschen in der Firma, den Menschen in unserer Umgebung, aber auch in Deutschland, wollen wir vielleicht einen handlungssicheren Ansatz bieten, der ihnen Vertrauen in die Zukunft auch garantieren kann oder wenigstens dahin führen kann. Also das ist der Grund für Nobelpreisträger. Man muss ein hohes Ziel haben. Mit Nobelpreisträger haben wir eben eine hohe Sichtbarkeit und das wünschen wir uns, diese Ernsthaftigkeit, die natürlich auch von solchen Wissenschaftlern ausstrahlt, eben mit aufzunehmen in unsere Diskussion.
Zum Schluss noch die Frage, wenn Sie heute zurückschauen, welche Tipps haben Sie für andere Familienunternehmer, die mit dem Gedanken spielen, eine Stiftung zu gründen?
Ja, ich denke, jedes Familien, also wir haben Gott sei Dank viele Familienunternehmen, die Stiftungen haben. Das ist positiv, würde ich sagen. Aber ich glaube, wir müssen uns als Familienunternehmen noch stärker in diese gesellschaftliche Diskussion einbringen über die Stiftungen, aber auch natürlich als Unternehmen. Wir müssen die Menschen mitnehmen und wir als Unternehmen können ja nur erfolgreich in unserer Gesellschaft, in Deutschland, in Europa sein, wenn wir, ich sage immer, wie ein Fisch im guten Wasser schwimmen dürfen. Und das ist vielleicht die Botschaft, die ich weitergeben würde an andere Familienstiftungen, sich um diese Thematik stärker zu bemühen und die Gesellschaft mit einzubinden und in Dialog zu treten.
Konkrete Ratschläge von einem erfolgreichen Unternehmer und hochmotivierten Stifter. Vielen Dank, Herr Dr. Wittenstein. Vielen Dank, Herr Dr. von Berchem, für die Insider-Informationen zur neuen Wittenstein-Stiftung.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Nachhaltiges Engagement, innovative Ideen, konstruktive Dialoge für gesellschaftliche Transformation. Mit der durch den Ukraine-Krieg von Politik und Wirtschaft ausgerufenen Zeitenwende ist das vielleicht wichtiger als je zuvor. Und das war's auch schon mit dieser Ausgabe von Zukunft Familienunternehmen. Wenn Sie uns Kommentare, Fragen oder Ideen senden wollen, sehr, sehr gerne. Die Adresse finden Sie in den Shownotes. Und geben Sie uns gerne ein gutes Rating und empfehlen Sie uns weiter. Und vor allem, seien Sie beim nächsten Mal wieder dabei. Der Podcast wird produziert von Regina Körner und Migo Fecke von Professional Podcasts. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihre Nadine Kammerlander.